Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Arbeitsbereichs Lebenslanges Lernen an der Universität Hamburg. Mein Name ist Gregor Dutz und ich darf Sie durch die heutige Ausgabe führen. Vom 10. bis 13. März diesen Jahres fand an der Martin-Luther-Universität in Halle der alle zwei Jahre stattfindende Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft statt. Unter dem Kongressmotto Krisen und Transformationen trafen sich dort Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler um, wie es auf der Kongress-Webseite heißt, die ambivalente Kraft von Krisen, nämlich die Rückkehr zur Stabilität einerseits und die Chance für die Entwicklung von Neuem andererseits, zu diskutieren und zu reflektieren. Auf dem Kongress fand sich auch eine Arbeitsgruppe zum Thema Rechtspopulismus und Schulpolitik zusammen, die von Professorin Eva Mattes und Professorin Rita Nicolai, beide von der Universität Augsburg, organisiert wurde. Professorin Anke Grotlüschen leitet den Arbeitsbereich für lebenslanges Lernen an der Universität Hamburg. Sie forscht unter anderem zum Umgang mit rechtsextremen und rechtspopulistischen Positionen in der Erwachsenenbildung. Auf dem Kongress hatte Anke Grotlüschen die Möglichkeit, mit den beiden Organisatorinnen der Arbeitsgruppe Rechtspopulismus und Schulpolitik zu sprechen und sie zu ihren Motiven für die Organisation der Arbeitsgruppe zu interviewen.
Wir sind jetzt auch bei dem DGFE-Kongress in Halle und es geht um eine Arbeitsgruppe Rechtspopulismus und Schulpolitik. Die Chairs sind Professor Eva Mattes und Professor Rita Nicolai. Darf ich Sie beide einmal bitten, mir zu erzählen, wie Sie dazu gekommen sind, das Thema aufzugreifen?
Da muss Rita Nicolai starten.
Frau Nicolai?
Wir sind dazu gekommen, weil einfach europaweit es ja einen Aufwind von rechtspopulistischen Parteien gibt und die zunehmend sich auch in Bildungspolitik engagieren und sich da auch versuchen, Gehör zu verschaffen. Und da ist es, denke ich, als Erziehungswissenschaftlerin ganz wichtig, dass wir auch dazu forschen und auch verstehen, was sind eigentlich die Positionen und wie bringen sich Akteure aus der rechtspopulistischen Szene hier dazu ein.
Darf ich einmal nachfragen? Den Verdacht hat man ja, dass die gerade Rechtspopulisten Schule und Bildungspolitik bevorzugt wählen. Aber wie zeigt sich das? Wie drückt sich das aus?
Das drückt sich zum Beispiel dadurch aus, dass rechtspopulistische Parteien verstärkt in Parlamenten ja reingewählt worden sind. Sie sind nach wie vor noch nicht in Regierungen beteiligt, in Deutschland zumindest, aber in anderen Ländern. Und wir kennen Beispiele aus, sei es jetzt nun Ungarn, Polen, aber auch Brasilien, dass, wenn Rechtspopulisten an der Macht sind, diese versuchen sich einzumischen, Sachen zu verändern, gerade Unterrichtsinhalte. gerade auch im Bereich Sexualpädagogik. Und da sieht man einfach, dass man als Erziehungswissenschaftlerin da aufmerksam sein muss und darauf verweisen muss, wie eigentlich dann durch Rechtspopulisten sich auch Diskurse verändern.
Genau. Ich meine, Bildungspolitik ist immer ja ein Thema, wenn man Meinungen beeinflussen möchte, wenn man manipulieren möchte, wenn man Einfluss nehmen möchte auf Kinder und Jugendliche, wenn man Menschen in der eigenen Art und Weise zu denken bringen möchte, dann bieten sich natürlich pädagogische Institutionen an, da bieten sich Lehrmittel an, da bieten sich jetzt in besonderem Maße natürlich soziale Medien an. Und das ist natürlich der Versuch, sozusagen von unten die eigenen Positionen ganz fest zu verankern in Köpfen von Kindern und Jugendlichen.
Das klingt absolut gefährlich und auch nach einer Wiederholung der Geschichte, oder?
Ja, genau. Also das ist für mich ein Grund, auch hier mitzumachen, weil ich mich sehr intensiv immer mit NS-Erziehung beschäftigt habe, eigentlich mein ganzes wissenschaftliches Leben lang, auch sehr viel zu Demokratiepädagogik gearbeitet habe. Und ich denke, es ist wichtig, Flagge zu zeigen jetzt.
Okay, das heißt, Positionierung wäre ein Zugang, den man wählen könnte. Was sind denn andere Möglichkeiten, die das Bildungswesen jetzt hat?
Ich meine, es ist, denke ich, neben allen Positionierungen ist es wirklich ganz wichtig, wir hatten es kurz vorher schon angesprochen, auch wissenschaftlich zu analysieren, also genau hinzuschauen, Semantiken zu entlarven, sich mit Strategien auseinanderzusetzen, Begriffe zu klären, zu sehen, welche Kontexte oft mitschwingen, welche Konnotationen bestimmte Begrifflichkeiten haben, wie eingebettet gerade auch Bildungsthemen sind, dass sie oft sozusagen noch ganz andere Kontexte und Hintergründe haben, Migrationsthematik zum Beispiel. Also ich denke, die Aufgabe der Wissenschaft ist es, zu analysieren, aufzudecken, zu klären, auf bestimmte Argumentationsweisen und ihre Verführungskraft aufmerksam zu machen, Exklusionsstrategien zu entlarven. Da ist, denke ich, Wissenschaft in besonderem Maße gefordert. Und dann auch diese Ergebnisse natürlich an die Öffentlichkeit zu bringen.
Absolut, finde ich total spannend. Ich schließe mal an dieser Stelle. Ich komme bestimmt nach der Session nochmal auf Sie zu, wenn wir mehr gelernt haben. Dankeschön.
Sehr gerne.
Im Anschluss an dieses Interview führten Professorin Eva Mattes und Professorin Rita Nicolai in der Arbeitsgruppe in das Thema ein. In ihrer Einführung weist Eva Mattes insbesondere auf die Aufgabe der Erziehungswissenschaft und der erzieherischen Praxis hin, auf Grundlage des Grundgesetzes rechtspopulistischen Positionen entgegenzuwirken.
Die von einschlägigen Kräften als Verbotskeule für kritisches Denken, nicht zuletzt auch in der Schule, aber auch bezogen auf Hochschule, ins Feld geführte sogenannte Neutralitätsgebot greift hier nicht. Wir sind vielmehr als Soziale verpflichtet, uns für den Erhalt unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung einzusetzen und politisch reflektiertes, kritisches Denken anzuregen. Als Wissenschaftlerin haben wir, denke ich, eine ganz besondere Aufgabe in diesem Kontext. Wir sind nämlich in diesem Kontext gefordert, uns die jeweiligen populistischen Aussagen genau anzusehen, diese methodisch transparent zu analysieren, ihren Kern zu erfassen, die Semantik deutlich zu machen, die dahinter steckenden anthropologischen und weltanschaulichen Auffassungen offen zu legen, die auf Ausgrenzung, Angst und oft auch Hass zielenden Argumentationen, argumentativen Strategien aufzudecken und unsere Ergebnisse dann auch der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, also auch in dem Dialog uns mit den PraktikerInnen, die mit den Herausforderungen vor Ort konfrontiert sind, zu begeben, ihnen zur Seite zu stehen. Wir brauchen noch viel, viel mehr Forschung in diesem Bereich. Das ist unsere Aufgabe. Empirische Ergebnisse, natürlich auch semantische Studien hierzu vorzulegen. Das ist sozusagen erstmal die allgemeine Einführung, der Hintergrund für diese Arbeitsgruppe. Zu den konkreteren Hintergründen und Grundlagen unserer Arbeitsgruppe wird jetzt meine geschätzte Rita Nicolai Ihnen noch einige sagen.
Rita Nicolai verweist im Anschluss auf bestehende Forschungsbedarfe in der Erziehungswissenschaft und erläutert die Motive zur Organisation der Arbeitsgruppe.
Ja, ich möchte ein paar einführende Worte sagen, damit Sie auch mitbekommen, in was für einem Rahmen das eigentlich stattfindet heute, diese AG, und auch schon mal so ein bisschen einführen, auch in das Thema, und vor allem auch klar machen, mit was für einer Begriffsdefinition arbeiten wir eigentlich in den verschiedenen Beiträgen, die Sie heute auch hören werden. Als wir das Thema uns überlegt haben, letztes Jahr am Einreichen beim DGF-Kongress, haben wir gemerkt, dass schon auch in der Sekundärliteratur das Thema Rechtspopulismus Thema ist. Ich habe Ihnen ein paar Titel von Beiträgen auch hier aufgeführt, und im Zuge dessen haben wir auch überlegt, eigentlich ist es auch Zeit, dazu auch eine Arbeitsgruppe aufzumachen. Und warum ist das auch wichtig, gerade insbesondere in der vergleichenden Bildungsforschung, weil rechtspopulistische Parteien sich zunehmend äußern zum Thema Bildung. Bildung spielt, wie Luigi es 2021 auch formuliert hat, in den Gesellschaftsnarrativen der radikalen und extremen Rechten eine zentrale Rolle. Rechtspopulistische Parteien versuchen, Diskurse zu Bildungspolitik und insbesondere zu Schulpolitik zu prägen und dabei auch die Grenzen des Denkbaren und Sagbaren zu verschwischen, zu verschieben und Diskurse auch jeweils salonfähig zu machen. Und rechtspopulistische Parteien stellen zunehmend auch den liberalen Konsens in der Erziehung in Frage. Und dieses Zitat von Anja Rüdici hat uns auch bewogen, diese Arbeitsgruppe auch zu machen mit Ihnen heute. Sie sagt nämlich, wir als Bildungsforscherinnen verfügen über relativ wenig Wissen über die Bildungsvorstellungen, Intentionen und Strategien dieses gesellschaftlich und politisch relevanten Akteurs. Und es ist wichtig, sich hierzu auch Gedanken zu machen, auch zu verstehen, weil rechtspopulistische Parteien zunehmend versuchen, ihre eigenen Vorhaben, Ideen umzusetzen. Sie sind keine Themenpartei mehr wie in der Vergangenheit und versuchen, sich ein moderates Image zu geben. Gleich werden wir auch in einem Beitrag von Nina Sauer und Moritz Garnett auch hören, dass rechtspopulistische Parteien auch zunehmend versuchen, in sozialen Medien auch ganz stark auch aktiv zu werden. Rechtspopulistische Parteien sind im Vergleich zu anderen Parteien in Parlamenten da auch ziemlich sehr gut aufgestellt. Man spricht ja auch von der AfD als Internetpartei. Und rechtspopulistische Parteien nutzen sie zunehmend auch lieber auch Sprache, Desinformation, um politische Diskurse auch zu verschieben.
Unter der Leitung von Professorin Rita Nicolai wird derzeit an der Universität Augsburg auch ein von der DFG gefördertes Forschungsprojekt mit dem Titel Schulpolitische Vorstellungen der Alternative für Deutschland im Bund und in den Bundesländern durchgeführt. Noch in diesem Sommer soll außerdem ein Themenheft der Zeitschrift Bildung und Erziehung zum Thema Rechtspopulismus und Schule erscheinen. Was rechtspopulistische Parteien ausmacht, erläutert Rita Nicolai.
Rechtspopulistische Parteien sind die Parteien, die versuchen, die dünne Ideologie des Populismus mit typisch rechten Einstellungen und Forderungen zu verknüpfen. Und wenn wir von rechtspopulistischen Parteien sprechen, nehmen wir ja dieses Säulenmodell hierbei legen wir zugrunde. Rechtspopulistische Parteien sind in diesen drei Themenfeldern aktiv: Populismus, Nativismus und Autoritarismus. Populismus hierbei ein Denk- und Politikstil mit der Verbreitung von populistischen Strategien, Propagandatechniken und auch Verschwörungsmythen. Wir haben ja auch gestern ein Symposium auch zu Verschwörungstheorien ja auch gehört. Nativismus, die Betonung des Vorrangs der einheimischen Bevölkerung in Verknüpfung mit heteronormativen und weißer Vorherrschaft, und Autoritarismus, die Betonung der Durchsetzung von Recht und Ordnung.
Mitorganisatorin Eva Mattes stellt die drei Beiträge der Arbeitsgruppe kurz vor.
Zunächst fange ich an, Lieve Sauer und Moritz Gabert. Sie haben schon gehört, es sind beide Promoventinnen im von Rita Nicolai eingeworbenen DFG-Projekt. Sie beschäftigen sich mit den schulpolitischen Positionen der AfD in den sozialen Medien. Rita Nicolai hat schon darauf hingewiesen, dass die AfD ja wie keine andere Partei in diesem präsent ist und diese für ihre Zwecke zu instrumentalisieren weiß. Im Zentrum des Vortrags von Lieve Sauer und Moritz Gabert steht die Vorstellung eines methodischen Instruments zur systematischen und analytischen Erfassung schulpolitischer Aussagen der AfD und der damit verbundenen, sozusagen mitschwingenden Kontexte und gewünschten Konnotationen. Rita Nicolai arbeitet in ihrem Vortrag die Hintergründe für Gemeinsamkeiten von Positionierungen von rechten ChristInnen und der AfD zum Bildungsplan 2013 in Baden-Württemberg heraus. Entscheidend hierbei sind gemeinsame oder zumindest ähnliche Vorstellungen zum Familienbild, zur Rolle der Frau sowie zu vielfältigen Lebensformen und der Behandlung entsprechend, oder Behandlung oder Nichtbehandlung entsprechender Themen im schulischen Unterricht. Meine Mitarbeiterin Sina Mahn-Meyer beleuchtet in ihrem Vortrag, wie die AfD den Begriff der Frühsexualisierung als Kampfbegriff einsetzt, um Ängste zu schüren und die Besorgnis von Eltern hervorzurufen, dass ihre Kinder in der Schule sexuell manipuliert werden. Sie zeigt Möglichkeiten auf, wie diesen Versuchen der AfD, rechtspopulistischen Parteien, theoretisch und praktisch entgegengewirkt werden kann, um Fehleinschätzungen abzubauen, Besorgnisse zu entkräften und vielfaltsfeindlichen Positionierungen somit ihre Unterstützung zu entziehen. Ich hoffe, Sie werden Interesse haben an den drei Vorträgen.
Professorin Anke Grotlüschen fasst ihre Eindrücke für uns zusammen.
Wir haben jetzt die AG Rechtspopulismus verlassen und ich versuche einmal kurz zu rekapitulieren, weil es doch auf bemerkenswerte Weise heiß herging. Es ist im ersten Vortrag, wie angekündigt, nochmal differenziert worden, was die AfD an schulpolitischen Positionen transportiert. Dabei wurde deutlich, dass sie im Wesentlichen Schulpolitik verwendet, um Migrationskritik oder Kritik an Zuwanderung zu platzieren. Dass also durch den Kontext immer wieder auch deutlich wird, dass die Schulpolitik ein vorgeschobenes Themenfeld ist und dass es eigentlich um eine Us-and-Them-Konnotation geht, also eine Konstruktion eines Wir gegen die, mit unseren Kindern, die wir zu schützen hätten, irgendwie vor denen. Dieser populistische Dualismus wurde auch sehr deutlich gemacht. Es wurde theoretisch auch nochmal darauf hingewiesen, dass Naturalisierung, Naturalismus, Autoritarismus und Populismus, also diese Wir gegen die Dualisierung, Dichotomisierung, das doch deutlich die AfD-Position kennzeichnet. Gleichzeitig wurde darauf hingewiesen, dass die schulpolitischen Positionen der AfD auf Begabung, auf Leistung gerichtet sind und dabei auch auf frühe und durchgehende Selektion im Bildungswesen, einschließlich der Ausgrenzung in Förderschulen. Und dabei bleibt für die AfD wahrscheinlich unklar, wen sie da in welcher Weise ausgrenzen wollen. Wahrscheinlich alle, die ihnen nicht gefallen. Im zweiten Vortrag wurde nach rechten ChristInnen in Baden-Württemberg gefragt, die mehr oder weniger eine Allianz eingegangen sind mit der AfD in der Diskussion um die Einführung sexueller Vielfalt in die baden-württembergischen Curricula. Das ist gescheitert, also die Einführung ist gescheitert und damit ist die Begrifflichkeit der Frühsexualisierung verwendet worden. Und das hat der dritte Vortrag sehr charmant geöffnet. Das war eine sexualpädagogisch sehr kundige Platzierung, in der deutlich wurde, dass über kindliche Sexualität und über die Prävention sexualisierter Gewalt oder auch antiquierter Geschlechterbilder hinreichend Forschung und Theoriebildung vorliegt, sodass man mit Aufklärung in den pädagogischen Professionen eigentlich auch eine gewisse Schutzfunktion erreichen könne. Und dass es sich bei dem Begriff der sogenannten Frühsexualisierung um einen Kampfbegriff der AfD handelt oder der Rechtspopulisten und Rechtsextremisten handelt, mit dem eigentlich versucht wird, Leute zu fangen, die sich mit der Frage kindlicher Sexualität noch gar nicht auseinandergesetzt haben und denen nicht bekannt ist, dass es sie erstens gibt und dass sie zweitens von Erwachsenensexualität mit ihrer auch Erotik völlig weit entfernt ist. Das Interessante an den drei Beiträgen war dann die folgenden Diskussion. Es wurde auch nochmal auf die Landesverbote von Gender Gaps und Gender Sternchen hingewiesen und darauf, dass wir einerseits zur Aufklärung, uns zur Aufklärung und verpflichtet sehen und dass Wissenschaft sich auch zur Stellungnahme, zur Positionierung innerhalb der freiheitlich-demokratischen Grundordnung aufgefordert sieht. Das war einhellig, fand ich sehr überraschend, das ist mir neu so. Gleichzeitig wurde aber auch nochmal darauf hingewiesen, dass es nicht sein kann, dass jede Lehrkraft an Universitäten oder Schulen, jede Referendarin die Kämpfe um Gendersternchen allein führt und dass es dringend notwendig ist, hier auch Orte des Diskurses zu schaffen, in dem mindestens die Hochschulen zu gemeinsamen Positionen kommen können und mindestens auch die Fachgesellschaft Erziehungswissenschaft zu abgestimmten Positionen kommen kann. Das ist so der Stand der Diskussion gewesen, als wir das beendet haben. Sehr beeindruckend gemacht, sehr engagierte Personen im Auditorium. Medienvertretung war auch da. Hier laufen noch Interviews neben mir. Und ich hoffe, dass wir das als Anregung nehmen können, um uns auch dem erstarkenden Rechtspopulismus gegenüber zur Wehr setzen zu können.
Mit diesen Eindrücken sind wir auch schon am Ende dieser Ausgabe des Podcasts Lebenslanges Lernen angekommen. Ich wünsche Ihnen bis zur nächsten Ausgabe eine gute Zeit. Tschüss.